einfach alles vergessen, einfach in jede Aktie gleich viel reinstecken.
Fast schon sozialistisch.
War nicht wirklich der perfekte Index.
20% Gold, schon eine Hausnummer für ein unproduktives Asset.
Natürlich tut's weh.
Wenn gerade alle Angst vor einer Blase haben.
Wir übertreiben das nicht.
Nach dem Motto, das kann weg.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute habe ich für dich eine Zeitreise durch die Evolution der Aktienindizes. Vom Eisenbahnindex im 19. Jahrhundert bis zu KI-getriebener Indexentwicklung von morgen. Was ein guter Index leisten muss, wie viel Macht ein solcher Algorithmus hat, warum Tesla alle Dimensionen sprengt und wieso AIDA nicht mehr nur ein Kreuzfahrtschiff ist. Das und mehr jetzt im Gespräch mit Andreas Schröder und Niklas Gärtner von FTSE Russell, der Firma hinter Indexlegenden wie dem britischen FTSE 100, dem US-Nebenwerte-Index Russell 2000 oder auch natürlich dem allumfassenden FTSE All World. Herzlich willkommen in Berlin.
Vielen Dank, Christian. Sehr gerne.
Ja, der FTSE All World, ich habe ihn schon erwähnt, das ist ja so ein Flaggschiff, den ja auch viele Privatanlegerinnen und Privatanleger durch ETFs inzwischen im Depot haben. Ich habe gerade nochmal geschaut, wie viel Werte. 4.325 Aktien aus 49 Ländern. Ja, das ist nicht nur von den Zahlen her ein wahrer Quantensprung gegenüber dem allerersten Index, ja, der wurde 1884 von den Herren Charles Dow und Edward Jones ins Leben gerufen, fasste 12 Eisenbahnaktien zusammen und dieser Dow Jones Railroad Index, ja, der ging ganz einfach zu berechnen. Die beiden Herren haben nämlich einfach nur die Kurse der 12 Aktien aufsummiert und zack, war der Index fertig. Andreas, so simpel ist heute nicht mehr.
Ja, genau. Und da würde ich noch ein bisschen weiter zurückgehen und vielleicht kennen das unsere Zuhörer ja gar nicht. Der erste Index war aufgestellt in Amsterdam in 1600.
Und betraf Tulpen?
Nicht genau. Aber das wurde zu einem gewissen, nur zu einem Zweck eingeführt, nämlich eine einzelne Aktie zu handeln. Nämlich die von der niederländischen Ostindien Company. Das heißt, eine Aktie wurde, eine Börse wurde aufgemacht, um eine einzelne Aktie zu handeln. Ja? Über die nächsten 400 Jahre, wo sind wir jetzt? Wir haben 125 Börsen, die über 90 Länder verteilt sind und um die 60.000 Aktien werden darauf gehandelt. Na, das ist natürlich ein super Wachstum. Die Methode, das Geld zu beschaffen für die Firmen durch die Aktien, ist natürlich, hat sich sehr stark durchgesetzt. Der erste Index, das entstand gerade daraus, aus der Not, dass man Aktienverläufe miteinander vergleichen wollte. Na, wenn man 5 Aktien hat oder 1 oder 2 oder sogar 10 vielleicht, kann man noch vielleicht alle Kombinationen von den Aktien miteinander vergleichen. Aber wenn man schon 20 Aktien zum Beispiel auf einer Börse gehandelt hat, um sie alle miteinander zu vergleichen, müsste man 200 Paare miteinander vergleichen. Ja? Und das ist natürlich nicht effizient. Also deswegen hat man 1884 wurde der Dow Jones Index konstruiert aus den 12 Aktien und eben einfach Durchschnitte oder aufsummiert, die Preise aufsummiert oder Durchschnittswerte genommen. Und das hat dazu geführt, dass man nur jede einzelne Aktie nur gegen den Index vergleichen musste. Ja? Das heißt, um einiges weniger zu vergleichen.
Also zunächst mal eine Informationsleistung. Irgendwie Märkte greifbar zu machen. Ne? Also auf die Frage, wie läuft's denn gerade mit den Aktien? Nicht zu sagen, naja, also die Eastern Railroad Company, die ist heute 5% gestiegen, sondern wirklich zu sagen, okay, wie ist die gesamte Markttendenz? Und das war also eigentlich ein komplett mediengetriebenes Business. Und naja, also 1884, ne, war man mit der Technisierung jetzt noch nicht so weit. Und das Aufsummieren von Kursen, das war halt einfach probat, ja. Und die Aktien hatten ja in den USA auch immer so alle so die ähnlichen absoluten Dimensionen. Und wenn US-Aktien zu groß wurden, historisch hat man meist einen Split gemacht, wenn so die $100 überschritten wurden, durch 2 oder durch 3 geteilt, dann passte das auch irgendwie. Aber trotzdem, also auch wenn der Dow Jones Industrial Average heute mit 30 Werten noch immer so berechnet wird, dass man einfach die Kurse aufsummiert, dass also optisch schwere Aktien ein höheres Gewicht haben als optisch leichte Aktien, war relativ schnell klar, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
Ja, genau. Und das führt natürlich dann zu der Verzerrung, zu der Darstellung, verzerrter Darstellung von individuellen Märkten. Und natürlich kann man dann die Märkte miteinander auch nicht so einfach vergleichen, ne? Zum Beispiel den Markt in den USA mit Dow Jones und mit dem Markt in, zum Beispiel in Deutschland und, oder eben in Großbritannien auch. Und gerade aus diesem Grund, wegen der Verzerrung, hat man dann natürlich gedacht, wie können wir das lösen? Und dadurch sind dann die Marktkapitalisierungsgewichtung bei den Indizes entstanden. Die ist ungefähr um die 1950 zum ersten Mal mit S&P 500 ist es aufgetaucht. Die Idee da ist, dass man zusammen den Preis, aber den Preis multipliziert man dann mit der Anzahl der Aktien, die verfügbar sind. Und dadurch erreicht man eine Kapitalisierung des Unternehmens, wie viel Kapital das Unternehmen gerade am Markt bekommen würde, wenn man alle Aktien zu diesem Preis, zu dem heutigen Preis kaufen oder verkaufen würde. Na, das widerspiegelt dann um einiges besser die Größe des Unternehmens und es bringt auch sehr viele andere Vorteile. Zum Beispiel muss man den Index nicht umwälzen. Das wird automatisch angepasst. Die Marktkapitalisierung wird automatisch angepasst. Wenn eine Aktie raufgeht und die andere runtergeht, wird der Index automatisch angepasst. Natürlich gibt es auch sehr schöne Vorteile wegen der Liquidität, weil größere Aktien haben auch um einiges mehr Liquidität und das hilft natürlich beim Investieren, dann wird man um einiges weniger Marktimpact
haben. Da sehen wir dann auch, dass sich da ja dann auch etwas geändert hat. Von der reinen Informationsleistung sind Indizes ja dann erstmal Benchmarks geworden, also Vergleichsmaßstäbe für institutionelle Investoren, für Fondsmanager, die ja irgendwoher eine Rechtfertigung nehmen müssen, warum sie denn Gebühren in Rechnung stellen, also zeigen müssen, sie sind besser als der Marktdurchschnitt. Und dann, du hast das Thema Investierbarkeit angesprochen, ja, geht's halt auch darum, dass Indizes als Basiswert für Finanzprodukte dann gedient haben. Und das ist ja das, was wir heute eigentlich am meisten wahrnehmen, weswegen ja auch viele Indizes genau darauf optimiert werden. Und marktkapitalisierungsgewichtet heißt ja, man folgt einfach so irgendwie dem Markt. Ja, big is beautiful. Das, was groß ist, hat entsprechendes Gewicht, wird dann, das sehen wir beispielsweise bei den Big Techs, noch größer, kriegt dann noch größeres Gewicht. Und das, was eben nicht so läuft, das wird sukzessive verzwergt, was einzelnen Unternehmen passieren kann, aber auch Sektoren und ganzen Ländern, wenn man sich einfach den Europaanteil über die letzten 15 Jahre im FTSE All World anschaut.
Und dann, Sie haben hier ganz genau die Probleme von Marktkapitalisierungsgewichtung angesprochen, nämlich die erhöhte Konzentration und auch Abweichung von Fundamentaldaten der Firmen, die die Aktien ausgegeben haben. Und zwar kann man das natürlich auf zwei verschiedene Arten auch lösen. Also dann hat man eben im nächsten Schritt der Evolution hat man dann die Gleichgewichtung eingeführt. Und das ist einfach komplett vergessen, was wir über alle Aktien, über die Firmen wissen. Einfach alles vergessen und einfach in jeder Aktie gleich gleich viel reinstecken.
Das klingt ja erstmal so sehr demokratisch, ja, fast schon sozialistisch. Ne? Einfach immer regelmäßig mit dem Rasenmäher drüber und wenn man einen Index hat, in dem 500 Werte drin sind, dann wird halt regelmäßig jedem Unternehmen wieder 0,2%
genau.
Gewicht zugewiesen. Das sorgt definitiv dafür, dass man keine Klumpen hat. Das sorgt dafür, dass kleinere Unternehmen gegenüber einem marktkapitalisierten Gewicht ein höheres Indexing-Anteil haben und gleichzeitig, dass wir eben nicht solche Auswüchse haben, ist aber natürlich so aus so einer Investmentphilosophie her auch kritisch zu sehen, oder?
Sehr schlecht.
Weil, ich meine, Peter Lynch hat uns gesagt, nicht die Rosen abschneiden und das Unkraut wässern, ja, aber genau das macht man ja letztendlich, ja, bei den Werten, die wirklich stark steigen, ja, jedes Quartal oder jedes Jahr, zack, schneide ich ab, reduziere die wieder und das, was übrig bleibt, ja, verteile ich auf den Rest, der nicht so gut gelaufen ist. Das negiert doch eigentlich komplett so die Momentum-Eigenschaften von Märkten,
genau,
oder?
Genau. Also da haben Sie zuerst mal angesprochen, dass die Trends dann natürlich nicht ausgelaufen werden bei dieser, weil man immer wieder dieses Mean Reversal oder Contrarian, was ist das?
Immer wieder quasi die Rückkehr zum Mittelwert, genau. Ja, und zwar jetzt nicht zu irgendeinem Trend, sondern wirklich zu dem rein simplen mathematischen Mittel. Also ich finde ja eigentlich gegenüber der Marktkapitalisierungsgewichtung ist das doch ein Rückschritt, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Was man natürlich aber immer noch lösen will, man will, dass diese Klumpen, man will sie aus der Marktkapitalisierung raushaben.
Warum?
Weil das eben zu viel Konzentration bedeutet, dass man zu viele, alle seine Eier in einen Korb legt. Sagt man das auf Deutsch
ja,
immer noch?
Ja.
Also, genau. Und das will man ja verhindern. Wenn zu viel in bestimmten Aktien reinsteckt, manchmal verhält sich der Markt natürlich nicht effizient. Und das kann man natürlich sich drum streiten. Ist es jetzt der Fall oder ist es noch nicht der Fall oder wann wird der Fall sein? Aber wenn die Konzentration ein gewisses Maß übersteigt, dann will man versuchen, diese Konzentration auf ein normales Niveau zu bringen. Und da kommen wir gerade in das, was wir bei FTSE Russell im letzten Jahr entwickelt haben. Das ist eine neue Evolutionsstufe bei den Indizes. Wir haben eine Index-Serie eingeführt, die Target-Diversifizierung heißt. Also Target-Diversification auf Englisch oder Ziel-Diversifizierung. Dabei geht es darum, dass wir den Diversifizierungsgrad von einem Marktindex über längere Zeit messen. Und dann können wir zum Beispiel bei einem, wie misst man das? Ne? Das ist ja.
Genau, wie kann ich Diversifikation messen? Ja. Auch so, dass ich es vielleicht als Privatanleger nachvollziehen
genau.
kann.
Genau. Also da gibt es ein Konzept von effektiver Number, Anzahl von Aktien. Und das geht so wie folgt. Stell mal vor, wir haben 1000 Aktien und wir investieren in nur eine Aktie, das meiste Kapital, und dann verteilen wir ganz, ganz wenig auf alle anderen. Wir haben immer noch in alle 1000 Aktien investiert, aber wir haben effektiv nur in eine Aktie investiert. Das heißt, unsere effektive Anzahl von Aktien ist nur 1. Wenn wir dagegen in alle Aktien 0,2% investieren, in diesem Fall 0,1%, sodass es auf 1.000 summiert, auf 1 summiert, dann werden wir effektiv in 1.000 Aktien investiert haben. Heutzutage, wenn man die Marktkapitalisierung nimmt, in diesen 1.000 Aktien werden wir ungefähr eine effektive Anzahl von Aktien von 100 haben. Das heißt, wir investieren in die ganzen 1.000 Aktien, aber effektiv haben wir nur so viel Diversifizierung wie 100 gleichgewichtete Aktien.
Also quasi so ein bisschen so Richtung Pareto. Ne? Also
genau.
80% der Bewegung, der Performance lässt sich erklären mit 20% oder noch weniger der Anzahl.
Genau. Und das ist heute der Fall. Also 100 ist heute die effektive Anzahl von den Aktien in unseren Indizes. Wenn man 10 Jahre zurückblickt oder 15 Jahre zurückblickt, wer war das bei 300?
So, und wie kriegt ihr das jetzt hin, dass ihr sagt, ihr wollt jetzt diese Diversifikation ein bisschen verbessern?
Genau. Und das heißt, dass zwischen den 10, 15 Jahren hat diese Diversifikation hat fluktuiert zwischen 300 und 100. Und was wir sagen, wir wollen einen bestimmten Wert festschreiben und das in den Rulebook, in die Indexdefinition mit reinschreiben, sodass unsere Diversifikation immer auf dem gleichen Niveau bleibt. Nämlich zum Beispiel Durchschnitt, sagen wir 200. Ja, wir schreiben vor, dass wir immer die effektive Anzahl von Aktien von 200 in unserem Index haben wollen. Und das hat super, gute Folgen. Nämlich, wir lösen diese Konzentration in der Marktgewichtung, aber wir lösen es nur so weit, wie wir es müssen. Wir übertreiben das nicht, wie die Gleichgewichtung. Und als Resultat bleibt die Liquidität sehr stark erhalten. Es wird nicht so stark umgewälzt und auch die Sektorenaufteilung von den Sektoren weicht von der Marktkapitalisierung so wenig wie möglich ab.
Das heißt, ihr habt dann Caps für einzelne Aktien, also dass dann keine Aktie mehr als 3 oder 4% haben darf in so einem weltweiten Index?
Ja, also wir haben das auch ausprobiert. Das ist nicht, wir verwenden eine nicht lineare Transformation von den Marktkapitalisierungen und wir schichten prozentuell mehr von den größeren Aktien in die kleineren Aktien um. Das ist aber nicht ein Capping, das, was Sie angesprochen haben, das ist eine nicht-lineare Transformation.
Wodurch dann natürlich auch ein bisschen die Transparenz leidet, ne? Weil ja, man weiß dann eben nicht mehr so genau, okay, wie ist es denn jetzt zustande gekommen? Aber man kann es ja zumindest bei allen Indizes auch dann sehen.
Ja, absolut.
Die Zusammensetzung, wo die Unterschiede auch liegen von der jeweiligen Positionierung, gerade was die Einzelwerte angeht. Jetzt haben wir also im Grunde diese Evolution, preisgewichteter Index, den gibt's immer noch, ja, auf den Dow Jones schauen immer noch ganz viele, auf den Nikkei übrigens auch, ja, der ist auch preisgewichtet, ja, der ist nicht ganz so alt, aber trotzdem auch so ein wirklicher Anachronismus ja letztendlich, ja. Dann als nächste Stufe Kapitalisierungsgewichtung, eigentlich so die logische Folge aus dem, was auch die Wissenschaft uns lehrt, nämlich dass die historische Aktienmarktperformance eigentlich durch relativ wenige sehr starke Aktien-Highflyer dargestellt wird und die meisten Aktien ein Nullsummenspiel sind unterm Strich, also keinen zusätzlichen Wert generieren. Man weiß halt nur nicht im Vorhinein, welche es sind. Deswegen let your winners run. Und dann so dieser kleine Bogen, equal weight, alles gleich machen. Was immer dann kommt, wenn gerade alle Angst vor einer Blase haben. Ja, ist natürlich momentan wieder so ein Thema, hat sich aber in den letzten Jahren einfach nicht manifestiert. Und ja, dann so jetzt quasi als nächste Stufe Target Diversification, fundamentale Indizes, Faktorindizes, also immer neue Parameter, die dann irgendwie relevant sind dafür, welche Aktien ausgewählt werden oder zumindest wie die Aktien dann gewichtet werden. Das ist mal die eine Seite der Evolution. Dann gibt es ja eine andere Seite der Evolution und das ist die Evolution, die ihr vollzogen habt als Unternehmen in den letzten Jahrzehnten, denn FTSE Russell ist ja jetzt nicht irgendwie am Reißbrett entstanden vor 10, 20 Jahren, sondern ist auch ein Traditionsunternehmen, also nicht ganz so lang in der Historie wie Dow Jones, aber ich glaube so, es geht bis zurück in die 30er Jahre und kommt ja auch wiederum aus der Information, denn Nukleus dafür war ja FTSE, die Financial Times als Medium und SE, die Stock Exchange, die Börse als Handelsplatz und das halt als Joint Venture.
Ja, richtig. Ich finde das ganz interessant, sich das mal so anzugucken, wie aus einem Index, der in der Financial Times täglich dargestellt wurde, jetzt so ein riesen Index-Business geworden ist, wo wir täglich Tausende von Indizes wirklich ausrechnen. Und das, wie Sie gesagt haben, hat angefangen 1935. Da war in der Financial Times, gab es ein paar Editor, die haben dann 30 Aktien sich ausgesucht, die die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs widerspiegeln sollten. Das war auch Gleichgewichte zum Beispiel, also war nicht wirklich der perfekte Index. Aber das war dann der FT30, also der FT30. Und das war Financial Times alleine. Der Index wurde auch täglich in der Financial Times dann dargestellt, sodass die Investoren täglich die Zeitschrift lesen konnten und schauen konnten, wie hat sich denn die Wirtschaft vom Vereinigten Königreich verändert. Und das Ganze ging dann bis in den 80ern. Und in den 80ern hat sich dann der London Stock Exchange dazu entschieden, dass der FT30 nicht mehr reicht, und haben dann den SE 100 gegründet. Und zwar der Stock Exchange 100. Und nach kurzer Zeit ist dann die Financial Times auch dazugestoßen und haben dann aus dem SE 100 den FTSE, Financial Times Stock Exchange 100, oder wie wir heute sagen, FTSE 100.
Wie kamst du zu diesem FTSE? Einfach, weil es sich besser aussprechen lässt, oder?
Ja, das ist eine echt gute Frage, aber ja, läuft ein bisschen besser von der Zunge.
Ja, ja, FTSE, aber ne, Financial Times und Stock Exchange, das ist ja ein wirklich auch diese Geschichte vieler Indizes, dass Medien und Börsen zusammengefunden haben. Der DAX in Deutschland ist ja auch letztendlich hervorgegangen aus dem früheren Aktienindex der Börsenzeitung. Und dann hat die Börse das übernommen. Die Börse hat es übernommen, ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort für euch. Denn FTSE, FTSE, ist eine Tochtergesellschaft der Londoner Börse, der London Stock Exchange inzwischen.
Genau, richtig. Die London Stock Exchange Group ist ein großes Konglomerat, was viele unterschiedliche Firmen gekauft hat. Unter anderem gibt es da den London Stock Exchange, es gibt auch FTSE Russell, also unser Index-Business. Aber 2021 haben wir zum Beispiel auch Refinitiv gekauft. Das ist eine große Finanzdatenfirma, eine der größten der Welt. Und für uns hat das auch Vorteile, weil wir jetzt Zugriff zu so vielen Daten haben als FTSE Russell und wir mit diesen Daten ganz viele neue Indizes bauen können. Wir haben ja schon vorhin drüber gesprochen, dass es jetzt auch zum Beispiel Faktorindizes, fundamentale Indizes gibt. Und dadurch, dass wir jetzt Zugriff zu diesen Daten haben, weil wir halt Teil von der London Stock Exchange Group sind, können wir jetzt immer mehr Indizes bauen, die unterschiedliche Ziele haben.
Und das eben in aller Welt und nicht nur bezogen auf den Markt, aus dem ihr herkommt, nämlich Großbritannien. Wobei, ich will nur mal zu diesem Urei der Firma zurückkommen, nämlich zu diesem FTSE 100, 1984 gestartet in der Form, wie man ihn jetzt heute kennt. Das ist ja ein wirklich spannender Index, weil wir haben eben darüber gesprochen, ja, der sollte mal ursprünglich die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs nachzeichnen. Das ist jetzt nicht mehr so das Thema. Ja, es sind natürlich 100 britische Aktien drin, aber die meisten Unternehmen davon sind eben global tätige Konzerne, ähnlich wie wir das im DAX haben. Ja, aber das Besondere ist eigentlich, dass der FTSE anders als nahezu alle anderen großen Indizes eines nicht hat. Und das ist Technologie. Ich habe eben nachgeschaut, wo wir jetzt sprechen, etwa 1% Tech-Werte. Und es sind ganze zwei Firmen wirklich als Technologie geschlüsselt. Ist der FTSE 100 damit quasi so ein Industrie-Dino, Old Economy nach dem Motto, das kann weg?
Es gibt noch eine kleine Sache, und zwar der FTSE 100. Der ist zwar ein britischer Index, aber die Aktien in dem FTSE 100 sind Aktien, die auf dem London Stock Exchange gelistet sind. Das heißt, es gibt sogar auch Firmen aus der Welt. Es gibt zum Beispiel eine Firma, die heißt Glencore. Das ist ein Schweizer Unternehmen, die mit Rohstoffen handeln. Und die ist auch im FTSE 100, weil sie halt am Stock Exchange gelistet ist. Aber genau, der FTSE 100 heutzutage ist sehr interessant, weil wenn man den mal vergleicht mit den Firmen in Amerika, wir haben ja schon vorhin drüber geredet, dass wir jetzt diese große Konzentration in diesen Tech-Firmen haben, und der FTSE 100, wie Sie gesagt haben, hat fast keinen Tech und der besteht aus Finanzfirmen. Da gibt es zum Beispiel eine Firma wie HSBC, also die Bank, die ist im FTSE 100, Industrials, Firmen wie Rolls-Royce oder auch Healthcare zum Beispiel, also AstraZeneca werden, glaube ich, viele kennen. Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Tool zur Diversifizierung von dem amerikanischen Markt ein bisschen weg. Also man kann auch ein FTSE 100 als Teil von seinem Portfolio sich dazu kaufen, um so ein bisschen von Amerika raus zu, zu diversifizieren.
Ja, also beispielsweise, wenn du so einen Weltportfolio-Index hast, wie den FTSE All World oder den MSCI All Country World Index, dann kannst du dein Tech-Exposure da natürlich mit reduzieren. Ja, mit FTSE beimischen ist ja auch ganz schön. Britische Aktien, die ja da dominieren, großartig, ja, keine Quellensteuer. Ja, trotzdem gibt es natürlich auf den ETF die Teilfreistellung und sehr günstig von der Gebührenstruktur handelbar ist. Also ein sehr effizienter Markt, recht ordentliches Rohstoff-Exposure. Wenn wir mal Energie und Materials zusammenfassen, rund ein Sechstel. Gesundheit stark, Industrie sehr stark, ne? Auch richtige Industrie, ja, so klassische Industrie, nicht so wie Siemens, ja, KI im Industriemantel. Also auf jeden Fall eine spannende Beimischung, dazu ordentliche Dividendenrendite, relativ günstig bewertet noch, zumindest auch im Vergleich jetzt zu anderen europäischen Märkten wie dem DAX. Und für alle diejenigen, die dann so ein bisschen so das ausgewogen haben wollen, ja auch nicht so klumpig, denn die Top-10-Werte machen nur 46%, während sie im DAX über 2/3 ausmachen. Also vielleicht auch mal ein Impuls, sich diesen Index mal anzuschauen, der ja lange Zeit auch, muss man sagen, es eher schwer hatte. Ja, es nicht jetzt wegen Großbritannien, aber weil natürlich die Firmen auch nicht so gefragt waren an der Börse. Aber die letzten 12 Monate waren ordentlich. Da kann er durchaus mit Amerika konkurrieren. Und es ist natürlich auch rein von der Notierungsseite eine Währungsdiversifikation, wobei sich das natürlich im Geschäft dann immer anders niederschlägt. Aber kommen wir mal auf ein anderes Thema, was du gerade gesagt hast, Niklas, nämlich die ganzen Daten. Ja, das ist ja schon einerseits spannend, ne? Ihr gehört zur London Stock Exchange, müsst aber für eure Indizes mit Preisen von Börsen aus aller Welt arbeiten, also auch wirklich von konkurrierenden Unternehmen. Und dieses ganze Indexing-Business, das ist eben ein rein datengetriebenes Thema, weil es eben nicht mehr nur Kurse sind, die addiert werden. Führ uns doch mal ein bisschen durch. Wie wird denn so ein Index berechnet und was ist da so alles wichtig?
Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend und da gehen tatsächlich so viele Daten rein. Was braucht man, um eben einen Kapitalisierungsindex? Also Kapitalisierungsindizes sind immer noch die meistverbreitenden Indizes, ja? Also lassen Sie mich kurz mal umreißen, wie man einen Kapitalisierungsindex Tag für Tag berechnet. Um das zu berechnen, braucht man einmal die Preise und einmal die Anzahl der Aktien. Ja. Bei den Preisen natürlich muss man mit allen Börsen zusammenarbeiten, die Preise in Echtzeit von den Börsen zur Verfügung stellen und dann mit der Anzahl von den Aktien multiplizieren, um eben die neue Gewichtung in Echtzeit und auch am Ende des Tages zu konstruieren, aber auch den Indexwert auch zu berechnen. Was man bei den Aktienanzahl, das hört sich ziemlich einfach an, man schaut nach, wie viel eine Firma bei den IPO, bei den Initial Public Offering rausgebracht hat und dann im Nachhinein immer wieder neue Aktienanteile rausgebracht hat, kann man das natürlich ziemlich einfach erfassen. Das Problem ist, dass nicht alle frei verfügbar zum Handeln jeden Tag zur Verfügung stehen. Dann spricht man von diesem Free Float, das so berechnet wird, wenn ein Großinvestor eine ganz, sagen wir 10% von einer Aktie bei sich hält und strategisch das macht, um eben die Firma, die Kontrolle über die Firma zu behalten. Oder vielleicht ist es eine andere Firma, die sowas hat. Aber auf jeden Fall, das ist ein strategisches Anzahl von Aktien, die man in einem Unternehmen hält. Werden diese natürlich nicht täglich verfügbar zum Handeln sein. Deswegen müssen wir diese Aktien rausnehmen. Und das ist sehr schwer einzuschätzen. Und deswegen wird man von einem Index-Provider zum anderen sehr unterschiedliche, unter Umständen sehr unterschiedliche Werte dafür bekommen. Und
das heißt, ihr müsst also immer einschätzen, Aktionärstruktur ist ja dann häufig offen. Sind das Aktien, die einfach nur mal so kurzfristig gehalten werden, wie man ja häufig dann die großen Investmentgesellschaften, BlackRock oder Vanguard, ganz oben in den Shareholder-Lists hat, da weiß man, okay, die halten das jetzt aktuell, können das aber auch wieder reduzieren, ist es vom Markt induziert oder sind das eben strategische Positionen? Und das können ja erhebliche Abweichungen sein. Also Oracle beispielsweise, da hat ja Larry Ellison nach wie vor 40%, weshalb die Aktie ja in diesen nach Streubesitz gewichteten Indizes nicht so hoch gewichtet ist, wie man eigentlich anhand der Marktkapitalisierung von inzwischen so 800 Milliarden Dollar eigentlich erwarten müsste.
Genau, genau. Und das geht noch darüber hinaus, zum Beispiel in China, da gibt es sehr starke Einschränkungen, wie viel in Fremdinvestment nach China gehen kann. Und deswegen wird nur ein Bruchteil von der Kapitalisierung der chinesischen Aktien wird dann auch nur zu einem Bruchteil in unseren Indizes auch wieder gespiegelt.
Also ganz wichtiges Learning für dich. Natürlich, marktkapitalisierungsgewichteter Index ist der Standard, aber das ist nicht immer der Börsenwert, sondern in aller Regel der Börsenwert der frei handelbaren Aktien. Das ist ja auch etwas, was schwanken kann im Laufe der Jahre, wenn Großaktionäre dann sich doch mal entscheiden, Beteiligungen in den Markt zu geben. Das werden wir demnächst in Deutschland sehen bei Siemens, die nämlich Siemens Healthineers mal ein bisschen mehr in die Unabhängigkeit entlassen und 30% an die Aktionäre verteilen. Apropos an die Aktionäre verteilen, Abspaltung, Spin-off, ja, da sind wir ja schon bei den nächsten Themen. Es ist ja eben nicht damit getan, einfach nur zu sagen, naja, Kurs mal Anzahl der handelbaren Aktien, Strich drunter, zack, dann haben wir die Kapitalisierung, dann noch irgendwie einen schönen Divisor, damit das nicht 700 Milliarden sind, sondern das irgendwie so handliche 10.000 Punkte sind, sondern da gibt's ja eine ganze Menge mehr, denn Indizes sollen ja nicht nur Kurse reflektieren, sondern die gesamte Wertentwicklung, die ein Investor hat. Und dann sind wir plötzlich bei ganz vielen anderen Punkten, die ihr in euren Leitfäden subsumiert habt unter dem schönen Begriff Corporate Actions. Was kann ich mir denn unter einer Corporate Action, die für einen Index relevant ist, vorstellen?
Also ich finde es ganz interessant, sich anzugucken, was die Differenz zwischen einem Price-Return-Index ist und einem Total-Return-Index. Das hilft ein bisschen zu verstehen, wie die Dividenden in unseren Index reinkommen. Also bei einem Price-Return-Index gucken wir uns einfach an, wie ist die durchschnittliche Veränderung des Preises innerhalb von einem Tag. Und das ist dann die Differenz von diesem Price-Return-Index. Bei einem Total-Return-Index guckt man sich das so ein bisschen von der Investorenseite an. Also wie würde denn ein Investor handeln, der auch wirklich in alle Aktien in diesem Index investiert? Da kann es ja dazu kommen, dass eine Aktie eine Dividende auszahlt. Und eine Dividende muss ja dann auch in den Index integriert werden. Und beim Total Return Index, an dem Tag, wo die Dividende ausgezahlt wird, wird sie verteilt an alle Aktien in dem Index. Und somit haben wir an dem Tag einen höheren Return als an normalen Tagen.
Das heißt, die Dividende wird nicht in das jeweilige Unternehmen investiert, sondern in den kompletten Index investiert.
Richtig. Und das ist der Unterschied zwischen dem Total Return und dem Price Return Index.
Also und dann ist auch immer noch die Frage, haben wir es zu tun mit einem Gross Total Return, wo so getan wird, als wenn man die Dividende wirklich brutto für netto vereinnahmen könnte? Oder haben wir es zu tun mit einem Net Total Return, wo dann die allfälligen Verrechnungs- und Quellensteuern erstmal abgezogen werden? Und in der Regel sind ja die Net Total Return Indizes relevant für ETFs, denn ganz klar, die Dividenden fließen ja, die darf die Fondsgesellschaft nicht einfach selber behalten, sondern die müssen natürlich auch reinvestiert weitergegeben werden an den Anleger, an die Anlegerin über den ETF. Also Dividenden, das ist das eine, aber da gibt's ja noch eine ganze Menge mehr. Wenn wir jetzt beispielsweise mal darüber nachdenken, was dann ja auch beim Preisindex schon relevant ist, Aktiensplit, ne? Haben wir eben schon gesagt, häufig früher in den USA, Kurs erreicht 150 Euro, teilt man zumindest mal durch zwei oder auch gleich durch drei. In letzter Zeit war es nicht mehr bei den 100, aber wir haben es ja dann auch bei Amazon gesehen, wir haben es bei Alphabet gesehen, ja, dann geht's mal durch 20, die Aktien wieder handlich zu machen. Oder Kapitalerhöhung, Bezugsrechte, plötzlich erhöht sich die Anzahl der Aktien. Ich habe aber als Aktionär natürlich das Recht, auch an so einer Kapitalerhöhung vielleicht mitzumachen, Geld einzuzahlen. Auch das ist ja irgendwie ein Wert. Das muss sich alles reflektieren. Wie stellt ihr sicher, dass diese ganzen Corporate Actions, diese Kapitalereignisse bei Unternehmen tatsächlich in so einen Index eingehen mit 4.235 Einzelwerten?
Ja, also wir haben natürlich ein großes Team an Analysten, die jeden Tag sich die ganzen Firmen-Announcements und Börsen-Announcements angucken, um ganz genau zu verstehen, welche Kapitalereignisse fallen hier eigentlich vor. Dazu haben wir natürlich auch ein riesengroßes Regelbuch, um genau zu beschreiben, wie wird dann gehandelt, wenn ein gewisses Kapitalereignis vorfällt. Und ja, also für alle unterschiedlichen Ereignisse gibt es ganz unterschiedliche Art und Weisen vorzugehen. Und es gibt auch zum Beispiel, wir waren vorhin bei den Abspaltungen. Es gibt Abspaltungen, da wird die Firma, also eine Abspaltung ist eigentlich, wenn eine Firma sich sozusagen in zwei Firmen teilt. Also der Aktionär, der bekommt dann, wenn er eine Aktie hat, hat dann auf einmal beide Aktien von beiden Firmen. Und es gibt zum Beispiel manche Abspaltungen, wo die Firma dann im Index drin bleibt. Also der FTSE 100 würde dann 101 Aktien haben bis zum nächsten Quartalsende. Aber es gibt andere Abspaltungen, wo die Firma nicht im Index drin bleibt.
Woran unterscheidet sich das?
Das hängt, glaube ich, davon ab, wo die Firma, die abgespaltet ist, dann im Endeffekt gelistet wird. Es kann ja sein, dass in den Regeln vom Index drin steht, das Listing muss am London Stock Exchange sein, damit die Firma in diesem Index drin sein kann. Aber wenn die Abspaltung woanders gelistet wird, dann kann sie ja nicht in den Index reinkommen. Also da gibt es ganz viele Details und wir haben mega lange, super interessante Dokumente, um zu verstehen, genau wie handelt ein Indexanbieter bei solchen Kapitalmaßnahmen.
Die kann man sich sogar angucken, diese Rulebooks, ja. Also wenn du mal irgendwann nichts zu tun hast, ja, wenn es irgendwie langweilig ist, die Urlaubslektüre ausgelesen ist, oder so zwischen Weihnachten und Neujahr, einfach mal so ein Rulebook erstellen. Man sieht ja eine ganze Menge, wie viele Wenns und Abers es doch gibt und wie viele Fälle zu bedenken sind bei einem solchen Index. Ja, also auch Wertstellung von Bezugsrechten ist natürlich auch ein Thema. Und über allem schwebt natürlich eine goldene Regel, dass nichts zurückgelassen wird. Dass also Investoren alles angerechnet bekommen, was dann auch an Erträgen tatsächlich anfällt. Ja, die Dividenden beim Kursindex sind nicht drin. Aber ansonsten, ich habe also schon die Sicherheit, wenn da irgendwo so ein Spin-off ist, und das auch vielleicht am Ende nicht im Index ist, aber den wirtschaftlichen Effekt davon, weil ja vielleicht bei der Abspaltung der Kurs der Basisaktie entsprechend deutlich absinken wird, den wirtschaftlichen Effekt davon habe ich schon.
Ja, und vor allem, das ist wahrscheinlich weniger interessant, als was Niklas gerade gesagt hat. Das ist wahrscheinlich eher eine Einschlaflektüre. Und deswegen machen wir das, aber wir machen das gerade, damit alles gerecht gemacht wird, und dann muss der Investor das nicht machen. Aber sicherlich ist es so detailliert, dass viele Leute einfach einschlafen, wenn sie diese Grundregeln lesen.
Ja, aber das ist ja schön, dass man dann auch beruhigend schlafen kann, genau. Wenn man weiß, es kümmert sich.
Das machen wir dann.
Es kümmert sich jemand drum, aber es ist natürlich ein Business, was sehr, sehr aufwendig ist von den Daten. Ja, also ich meine, es ist ja dann auch vielleicht Börse Singapur, da ist irgendwie ein Aktiensplit, parallel ist eine Dividende aus Südafrika, und das muss natürlich alles korrekt verbucht werden, weil sich Menschen darauf ja auch verlassen, weil darauf Finanzprodukte basieren und weil das Ganze ja auch Geldströme auslöst, wenn man bedenkt, wie durch ETFs das Thema Indexing und passives Investieren zu einem Machtfaktor geworden ist. Jetzt sind wir ja schon so mitten in so einem Thema drin, was ich mal so mit Schublade bezeichnen würde. Also kannst Aktien in so Länderschubladen reinpacken, dann in so Marktklassifizierung, Developed, Emerging und Frontier Market. Aber so eine ganz naheliegende Schublade ist natürlich die Branche. Irgendwie segmentieren nach der Geschäftstätigkeit, und da habt ihr auch ein eigenes Framework für entwickelt. Die Industry Classification Benchmark, ICB nennt sich das ganze Ding. Da gibt es dann 11 Industries, das ist so die oberste Ebene, dann 20 sogenannte Super Sectors, deren Namen dir vielleicht auch bekannt sind von den Stocks-Branchenindizes, denn die nutzen tatsächlich Super Sectors. Dann gibt es noch 45 Sectors und 173 Subsectors. Das ist also im Grunde wie so eine Pyramide oder wie so ein Baum, der sich immer weiter aufschlägt. Das ist also eine sehr strukturierte Herangehensweise, um zu sagen, das Unternehmen gehört jetzt zu dieser und jener Branche. Aber was macht ihr mit einem Unternehmen wie Tesla? Ja, eigentlich ja ein Automobilhersteller, wenn ich jetzt heute auf die Zahlen gucke. Damit wäre es irgendwo ganz oben im Bereich der zyklischen Konsumgüter. Aber andererseits denke ich mir natürlich auch, wenn, ja, also Automobil ist ja auch irgendwie Industrie. Und vor allem, wird denn die Börse tatsächlich wirklich noch auf das Automobilgeschäft schauen? Nee, also eigentlich schauen die ja auf die Narrative von Elon Musk. Ansonsten wäre der Kurs viel tiefer. Und dann sind wir doch eigentlich eher bei Technologie, vielleicht auch bei Kommunikation, vielleicht auch bei Energie. Wie packt ihr da Tesla richtig an?
Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und natürlich neben unserer Klassifizierung gibt es andere Klassifizierungen auch. Und in Deutschland wahrscheinlich ist die Klassifizierung von unseren Konkurrenten ein bisschen besser bekannt. Aber beide sind hierarchisch aufgestellt, also mit so einem Baum. Auf der obersten Ebene hat man eben die 11 Sektoren, danach Industriegruppen, Industrien, wie Sie gesagt haben, und unter Industrien. Und dann in eine von diesen Baskets, Körben, gehören dann eine oder mehrere Firmen, werden da reingepackt. Das heißt, eine Firma wird in eine einzelne Klassifizierung zugeordnet.
Also es gibt nicht die Situation, dass man jetzt sagt, also Tesla ist eigentlich sowohl Automobil als auch Technologie als auch Energie. Jetzt packen wir 40% hier rein, 30% da rein und nochmal 30% da rein.
Genau, das ist nicht, wie es herkömmlich gemacht wird. Ja, und das ist, wie ich gesagt habe, das ist dadurch, dass es binär ist, entweder da oder woanders, ist es natürlich, kann es sowas nicht abbilden. Und wenn man diese binäre Struktur erhalten will, dann wird sie natürlich optimal sein, um ein bestimmtes Aspekt wiederzugeben. Also ich will, Tesla werde ich jetzt nicht benutzen, ich benutze die Amazon als Geschichte, nämlich weil da ist sehr starker Unterschied, ob man zum Beispiel nach dem Gewinn geht oder nach dem Umsatz. Wenn man den Umsatz von Amazon anguckt, dann wird um einiges mehr Umsatz in Retail gemacht. Das heißt, wenn eine Klassifizierung retail-orientiert ist, wird man das bei, umsatzorientiert ist, wird man Amazon bei Retail ansiedeln.
Also in dieselbe Stufe wie eigentlich Walmart,
genau,
als Händler.
Genau, ja. Weil natürlich der meiste Umsatz da gemacht wird und macht Sinn. Auf der anderen Seite könnte man sich genauso gut ausdenken, okay, wo wird am meisten Gewinn gemacht? Am meisten Gewinn gemacht wird in Cloud Computing, das heißt AWS. Und das gehört in die Technologie- oder Cloud-Computing-Kategorie. Dann würde man das da einstufen.
Wo ist es bei euch drin?
Bei uns ist es bei Retail.
Also Umsatz entscheidet am Ende.
Umsatz entscheidet.
Auch wenn das häufig abweicht vom Börsennarrativ. Und das ist ja nicht nur eine theoretische Diskussion, sondern die Diskussion wird ja ganz praktisch. Wenn du irgendeinen ETF hast, der sich auf einen Sektor bezieht, dann denkst du ja vielleicht, naja, ich habe eine Technologie ETF und na Technologie, da muss ja wohl Amazon mit drin sein als Cloud Dominator, aber eben so ist es nicht.
So einfach
ist es. Und da fragt man sich schon, ob irgendwie die Firmen heutzutage, gerade auch diese Megacaps, nicht irgendwie dazu führen, dass man da an Grenzen stößt, was die Sektor Klassifizierung angeht. Und wenn wir dann auch noch sehen, dass es ja eine hohe Nachfrage auch nach thematischen Investments gibt, die dann keinen klassischen Sektor abbilden, sondern irgendwie sowas wie, ja, eben KI oder Cloud Computing oder Cybersecurity, dann sind doch eigentlich diese herkömmlichen Schubladen so ein bisschen aus der Zeit gefallen, oder?
Ja, also wir sehen das nicht als konkurrierend, sondern das ist eine Ergänzung. Also die thematischen Indizes, die wir haben, die unsere Konkurrenten auch haben, die steuern gerade, versuchen diese Lücke zu füllen. Und natürlich, wenn man bei den thematischen Indizes kann man, ist man nicht eingeschränkt auf eine bestimmte Kategorisierung in Industrien einzugreifen, sondern man kann sich rauspicken, was man will. Und das passiert dann auch auf, gerade in diese, auf diese Weise. Man erkennt zuerst mal erkennt man, was für eine Thematik gerade interessant von Investoren aus den Medien, von Gesprächen mit unseren Klienten. Identifiziert man das Thema. Danach muss man gucken, welche Firmen sich aktiv an diesem Thema beteiligen und in welchem Maße. Und sobald das gemacht ist, können wir natürlich einen Index dann daraus schon konstruieren.
Aber das ist natürlich schwieriger, wenn es jetzt um solche, ich sag mal, hybriden Themen geht. Ja, also wenn du einen Halbleiter-Index machen willst, ist es noch einfach, weil Halbleiter ist in eurem Framework eine Schublade. Ja, machst Schublade auf, packst alle Aktien rein, machst von mir aus noch neben dem Kapitalisierungsgewichteten irgendwie so ein Target Diversification rein. Es ist ein Standardprodukt. Aber jetzt, was ist eine KI-Aktie? Da gibt's ja, wenn wir jetzt hier eine Umfrage machen, ja, dann sagt natürlich jeder, ja, okay, also Nvidia, Broadcom, Palantir, das Oracle, die ganzen Hyperscaler, das ist man uns noch einig. So, jetzt wenn ich aber mal die ganzen KI-ETFs nebeneinander halte und gucke, was für Werte da drin sind, habe ich so abseits der Top 10 ziemliche Abweichungen. Das ist ja Interpretationsfrage. Wie gelingt das, dass Sie jetzt trotzdem diese Transparenz, diese Governance, von dem ihr auch gesprochen habt, die wir ja bei Indizes auch als Investoren so schätzen, tatsächlich so umsetzen? Dass nicht, wenn man jetzt sagt, man bedient sich aus den ganzen Schubladen, dass da nicht Willkür ins Spiel kommt.
Ja, genau. Da gibt es sehr starke Gremien bei uns interne, die halt basierend auf unseren Grundregeln dann überprüfen, ob eine Firma in diese Thematik reinpasst. Ja, das wird manuell gemacht und wir versuchen das zu automatisieren und natürlich zu einem gewissen Grad lässt es sich automatisieren. Vielleicht können wir dann darüber reden, dass vielleicht 75% automatisiert werden kann, aber die letzten 25% müssen immer noch manuell nachgeprüft werden, ob diese Firmen dann tatsächlich in die Thematik reinpassen.
Also mal so ein Beispiel, Siemens, ja, ist ja das ist wirklich so ein Unternehmen, was ich gerne mag, das ist so stolz der deutschen Industrie, steht ja auch für diese Anpassungsfähigkeit. Früher haben sie Telefone gemacht, jetzt machen sie digitale Fabriken und smarte Infrastruktur. Und jetzt frage ich mich, Siemens, kommen die eigentlich in einen KI-Index rein oder nicht? Was guckt ihr euch da an?
Ja, wir haben die Grundregeln, fassen auf, welche Aspekte von KI werden mit aufgenommen. Das muss ich jetzt nachgucken, welche genau die sind. Und dann werden Firmen eins nach dem anderen durch diese Checklisten durchgesiebt und wird eingestuft, ob das dahin gehört oder nicht. Das ist genau derselbe Vorgang, wie man zum Beispiel bei der Industry-Klassifizierung macht. Das wurde genau auf die gleiche Art abgebildet. Das haben wir einfach den Prozess von der Klassifizierung kopiert und auf die thematischen Indizes umgesetzt.
Wie kann euch Technologie dabei jetzt helfen? Weil das ist ja jetzt auch so ein Thema. Du hast gerade gesagt, also 50% kann Technologie machen. Ich vermute mal, dass Technologie in der Lage sein wird, automatisiert rauszuziehen, wie jetzt die Umsatzverteilung von Siemens und 5000 anderen Firmen in den letzten Jahren war und das alles irgendwie zu aggregieren, aufzubereiten. Aber das reicht ja noch nicht, um diese Entscheidung zu treffen. Sind das immer tatsächlich menschliche Checklisten oder ist das auch was, wo ihr sagt, da kann jetzt KI weitermachen?
Es gibt ein paar Optionen, zum Beispiel die thematische Indexserie, die wir zurzeit anbieten, die guckt sich an so Firmen-Descriptions. Also so, es gibt immer diesen Paragraph, den kann man wahrscheinlich auf Bloomberg oder auch bei euch auf der App finden, über die Firma. Und die benutzt dann Natural Language Processing, also das ist sozusagen ein KI-Prozess, um Texte zu vergleichen. Und sie vergleicht dann diesen Text, diese Beschreibung der Firma mit einem bestimmten Thema. Also dann gibt es dann für ein Thema, könnte es dann so eine Wolke von Wörtern geben. Und die KI schaut dann, wie ähnlich ist der Text von dieser Firma zu dieser Wolke von Wörtern, die zu KI gehören zum Beispiel.
Also zu dem künstlichen das ist ja super spannend. Ne? Es gibt ja jetzt auch schon Studien, dass in den jüngsten Quartalsberichten das Wort KI bei allen möglichen Firmen immer häufiger auftaucht. Ja, und wenn ich ja weiß, worauf solche Algorithmen schauen, dann ist es natürlich wichtig für mich als Vorstand auch in einem Earnings Call, ja, wenn ihr diese Transkripte durchgeht, in allen Präsentationen, möglichst viel von diesen Schlüsselwörtern reinzunehmen, wenn man sich als Unternehmen irgendwie positionieren will. Das heißt ja auch, dass so die Equity Story eines Unternehmens inzwischen sehr stark dann von Buzzwords getrieben wird und nicht mehr davon, dass ich so ein Narrativ komplett auserzähle. Ich muss halt nur häufig genug in einem möglichst starken Kontext das Buzzword haben und dann schlägt irgendwann euer Algorithmus an und sagt, hey, das ist da relevant.
Absolut. Und deshalb ist es auch nicht genug, wenn man sich nur diese Beschreibungen anguckt und mit diesen Textwolken vergleicht, sondern dann ist der nächste Schritt, sich den Umsatz anzugucken. Also dann kann man auch KI benutzen, um zu verstehen, wo genau kommt der Umsatz her und wie die meisten neuen thematischen Indizes gebaut sind, die gucken wirklich, wie viel Umsatz kommt von diesem KI-Thema und dann anhand dessen können sie entscheiden, ob die Firma in diesen KI-Index reinkommt oder nicht.
Wobei das ja dann auch schwierig ist, weil man die Daten ja teilweise nicht granular hat. Ja, also bei Siemens gibt es ja keine Sparte KI, sondern da gibt es halt eine Sparte Digital Industries und Smart Infrastructure. Und da muss es dann irgendwie herausgefunden werden. Das heißt also, KI hat eine Menge zu tun auch künftig dazu. Und ihr habt dazu ein spezielles Projekt aufgesetzt, was mich zunächst mal an Kreuzfahrten erinnert hat, dann natürlich an eine Oper von Giuseppe Verdi, aber eure AIDA hat damit gar nichts zu tun, sondern ihr nennt das Ganze AI Index Design Assistant. Führt uns da doch mal durch, was kann der?
Ja, ganz genau. Also wir haben uns überlegt, was können wir machen, um die Zusammenarbeit mit den Kunden zu vereinfachen. Und wir in unserem Team arbeiten wir an den nicht marktkapitalisierungsgewichteten Indizes. Also wir gucken uns Indizes an, die normalerweise mit der Marktkapitalisierung anfangen und dann davon abweichen. Ich finde es ganz interessant, sich ein Beispiel anzugucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Asset Manager bin und ich möchte ein ETF launchen für die deutschen Kunden, der dann auch bei Scalable verkauft wird, und zwar den FTSE 100, mit bisschen mehr Dividende als der normale FTSE 100. Was der dann machen kann, ist, er kann dann mit unserem Chatbot, also der AIDA, dem AI Index Design Assistant, reden. Und mit dem Chatbot zusammen können sie sozusagen dieses Regelbuch aufsetzen. Es gibt eine gewisse Struktur, die dieses Regelbuch haben muss. Aber der Investor, der sagt dann, okay, ich will einen Index FTSE 100 mit ein bisschen mehr Dividende. Und dann geht man so ein bisschen hin und zurück und chattet mit dem Chatbot. Und am Ende kommt man dann zum Schluss, dass dieses Regelbuch so aussehen soll. Man fängt an mit den 100 Aktien, dann sucht man sich die 50 Aktien, die am meisten Dividenden zahlen, aus, gewichtet es nach Marktkapitalisierung. Okay, jetzt hat man diese Indexregeln und die können dann ganz einfach bei uns ins System sozusagen eingeschleust werden und getestet werden. Also der Investor kann mithilfe des Chatbots diese Regeln kreieren. Und diese Regeln, das ist auch die Sprache, wie wir in der Firma über diese Indizes reden. Dann kann er diese Regeln testen, also backtesten, in den letzten 20 Jahren diese Regeln anwenden. Und dann kriegt er einen Report, um die Strategie zu analysieren. Kann zum Beispiel angucken, okay, wie hoch war denn jetzt die Dividende von dem Index, die ich bekommen hätte, wie war die Performance und so weiter. Und dann als nächster Schritt kann er dann zu uns kommen und sagen, okay, ich finde die Strategie ganz cool, was können wir da machen? Dann können wir noch ein bisschen unsere Expertise dazugeben und sagen, ja, vielleicht musst du noch hier was verändern. Und dann können wir dann schon als nächsten Schritt den Index launchen. Weil der ist ja dann schon in unserer sozusagen Regelstruktur definiert. Und deshalb ist das ganz einfach, dann diesen Index bei uns ins System zu integrieren.
Also das klingt ja so ein bisschen wie Science Fiction, ne? Und ich denke natürlich dann so ein bisschen weiter, wo könnte das alles mal hingehen? Also so gerade, als du das so beschrieben hast, so war so mein spontaner Traum, irgendwann wird das eine Applikation für Privatanleger, kann ich dann so als Abo quasi buchen und ich kann mir dann quasi selber meinen eigenen regelbasierten Index bauen und dann kann ich den über tokenisierte Aktien komplett abbilden und dann bei uns handeln. Das ist so meine Zukunftsmusik für in 10 Jahren. Haltet ihr das für realistisch oder?
Für einfache Indizes auf jeden Fall. Also wir versuchen das jetzt ein bisschen abzugrenzen. Natürlich sehr vieles, was wir mit Niklas und ich und unser Team machen, ist gerade diese Custom Indizes. Viele davon sind so einfach, dass wirklich so eine Schnittstelle wie ja, über Text oder über AIDA sehr einfach konfiguriert werden können. Und dann müssen wir das nicht machen. Das nennt man dann Low Touch. Es gibt auch natürlich super customisierte Indizes, die so viel erreichen wollen, zum Beispiel Nachhaltigkeit, höhere Dividende, bestimmte Faktor, Style-Faktor, Exposures. Um das
da habe ich dann am Ende noch 10 Aktien übrig und ja, habe aber dafür 200 Seiten.
Und dann natürlich auch nochmal die Diversifizierung. Ja? Also wenn man das nochmal reinbringt, dann muss natürlich auch jemand reingucken, sich reinsetzen und versuchen, das zu modellieren. Weil eben mit einfacheren Chatbots wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das versuchen wir ja auch zu lösen. Also das, was einfach ist, kann vielleicht in ein Produkt umgewandelt werden, das der Klienten direkt benutzen und etwas, was mehr Arbeit bedeutet, wird dann immer noch an uns gehen.
Seid ihr eigentlich auf Indizes, die ihr so macht, dann stolz? Also ich meine, ich denke mal sowas wie FTSE 100 oder FTSE All World, das sind natürlich Produkte, die strahlen für sich. Das sind Marken oder auch, wenn man dann in die USA geht, ne? Russell 2000, immer noch der Nebenwerte-Index, allein schon aufgrund der schieren Marktbreite, da gucken viele drauf. Aber jetzt, wenn die haben ja auch eine gewisse Historie, die habt ihr jetzt eher nicht gemacht. Aber wenn ihr jetzt solche Indizes kreiert, ist das so wie, das ist wirklich ein Projekt, so quasi so ein kleines Baby? Oder ist es eher so, dass ihr sagt, okay, das ist halt ein Job, zu dem man auch dann entsprechend Distanz hat und Distanz haben muss? Weil Hintergrund dabei ist ja, dass gerade so ja viele thematische Indizes auch aus dem Hype geboren werden. Ja, und dann, wenn diese Indizes handelbar werden, kann man häufig feststellen, ist der Hype ziemlich genau am Peak, weil es redet ja jeder drüber. Und wenn jeder drüber redet schon, naja, dann kommt kaum noch jemand neu in den Markt und wer soll dann noch die Aktien kaufen? Deswegen trifft euch das dann auch, wenn ihr so ein Hype-Produkt machen müsst und dann geht's runter, zack, obwohl ihr eine gute Arbeit gemacht habt.
Auf jeden Fall, und das natürlich hört, wie heißt es?
Tut weh.
Tut weh, natürlich tut's weh. Aber du hast ja gerade was, diese thematisches Momentum, vielleicht kannst du
darüber mal erzählen. Ja, okay, also an sich, ich erstmal um die Frage zu beantworten, zum Beispiel arbeiten wir auch mit Rentenfonds zusammen, die jetzt von diesem aktiven Mandat zu so einem passiven Mandat wechseln wollen, weil das ja um einiges günstiger ist. Und dann kann es auch dazu kommen, dass wir dann ein halbes Jahr mit einem Rentenfonds zusammenarbeiten, um für die richtige passive Strategie herauszufinden. Und natürlich, wenn man dann so lange, wir hatten jetzt zuletzt einen, da haben die, glaube ich, 60 Milliarden Pfund in ein passives Mandat gesteckt, was dann einen FTSE-Index getrackt hat, den wir halt als Team zusammen gebaut haben. Und das ist natürlich schon cool, weil man ja dann so viele Renten beeinflusst, also impacted. Also das ist schon ein cooles Gefühl. Ja, wir versuchen ja auch, coole Strategien zu machen. Also wir haben jetzt zum Beispiel diese thematischen Indizes und da gibt es ja ganz klar diesen Hype-Faktor. Und es ist ja eigentlich immer die Frage, ich will gerne eine thematische Komponente in meinem Portfolio haben, aber welches Thema soll ich eigentlich wählen? Das ist ja recht schwer. Dann habe ich zum Beispiel eine Methodik gebaut, wie wir diese Themen selecten. Also anstatt dass ich sage, okay, ich gehe jetzt in 10 Themen rein und ich gewichte die alle gleich, kann man sagen, okay, wie kann ich mich denn entscheiden, in welches Thema ich gerade investieren will? Und was man dann machen kann, ist, man kann Momentum benutzen. Man sagt sozusagen, okay, ich gucke mir an, wie haben die Themen in den letzten 12 Monaten performt? Und anhand dieser 12 Monate Performance investiere ich dann in die Themen. Es war zum Beispiel ganz cool, während Corona war das Thema, in was am meisten investiert wurde, das Videogaming-Theme. Ja, und an sich ist der Index halt eine Weise, wie man in diese Themen investieren kann, aber ohne diese Entscheidungen treffen zu müssen, welches Thema ist gerade im Hype. Das macht der Index sozusagen für dich.
Okay, also ein Themenselektor, der da quasi ein bisschen in den Satelliten adjustiert, dass ich das habe, was gerade en vogue ist. Ja, so wie dieses Jahr ja dann weiterhin europäische Rüstungswerte ein Thema waren, Goldminen ein Thema waren, während ja Agricultural, Food und Beverage ja absolut so die Minus-Themen sind, aber die können auch mal wiederkommen. Das heißt also, das ist ja dann so ein ziemlich agnostischer Approach, ne? Also wo du nicht sagst, Mensch, also für dieses Thema brenne ich jetzt, was ja auch häufig auch bei Investoren vorkommt, sondern sagst, na, ich möchte halt irgendwie was dazu haben zu meinem All-World-Index und dafür habt ihr dann auch eine entsprechende Lösung. Aber nachdem wir jetzt schon so persönlich geworden sind, wenn ihr jetzt so ein Index mal von Grund auf neu designen könnt, also ohne Rücksicht auf Tradition, Marktnachfrage, Kundenbedürfnisse, sondern rein auf das, was ihr sagt, also das fehlt eigentlich oder das fände ich halt wirklich, wie du gesagt hast, cool. Was wäre das? Was wird euch da so vorschweben?
Also ich bin ein riesengroßer Fan von Trend und Momentum. Also das sind zwei Faktoren, wo man sozusagen sich anguckt, wie sich der Preis verändert. Und anhand dieser Preisveränderung im Vergleich zu den anderen Aktien im Universum dann investiert. Es gibt lange, wie nennt man das, viel Historie in der Literatur, dass solche Themen auch wirklich funktionieren, also performen besser als der Markt. Und ich finde sowas mega interessant, weil man braucht fast nur die Preise und es gibt diese, wie nennt man das, diese persönlichen, also diese psychologischen Hintergründe bei Investoren. Zum Beispiel, wir haben gerade diese Wörter wie FOMO, Fear of Missing Out, sowas. Solche Faktoren führen halt dazu, dass so Momentumstrategien funktionieren. Und deshalb muss ich sagen, für mich, weil das so simpel ist, weil das getrieben ist von der Psychologie, von den Investoren, finde ich diese Momentum- und Trendstrategien wirklich einfach sehr cool.
Ja, ja, finde ich spannend. Gibt es natürlich schon als ETF, klassisch Faktor, aber dann sehr breit in aller Regel, manchmal mit so einem Filter wie ESG oder SRI. Aber ich würde auch sagen, also weil Trends ja beständiger sind, länger laufen, als man gemeinhin so denken würde. Da wäre noch viel zu machen, auch vielleicht mit konzentrierteren Portfolios, die diesen Momentum-Faktor dann vielleicht auch etwas aktiver spielen. Und nachdem Niklas jetzt die positive Frage hatte, kriegst du die negative, Andreas. Man merkt ja, ihr brennt für das Thema Indexing. Gibt es trotzdem irgendwas, was dich nervt an diesem Business oder wo du so Schwierigkeiten siehst?
Also ich wollte gerade das Gegenteil von dem, was Niklas gesagt hat. Ich finde Balancierung vom Risiko um einiges spannender, als nur einen Trend auszulaufen. Na, und dann kann man sagen, zum Beispiel, also das geht gerade in diese Richtung auch über die letzten 25 Jahre haben wir die 60-40-60 Aufteilung oder 60-40 Aufteilung in die Aktien und die festverzinsliche Papiere hat super funktioniert. Ne? Und das versucht man immer noch weiter zu verkaufen. Und viele Anleger denken, dass die letzten 20 Jahre super waren. Wieso soll man davon abweichen? Und das ist gerade, was mich fasziniert. Wenn man ein bisschen weiter zurückblickt, dann hat diese Aufteilung gar nicht so gut funktioniert, weil eben nicht nur der Wachstum geschwankt hat, sondern auch die Inflation sehr stark mit reingekommen ist. Und also das, was ich dann wirklich spannend finde, wie kann man diese 60-40 Aufteilung verbessern, sodass es nicht nur die Wachstumsschwanken ausgleicht, sondern auch, was man normalerweise gesehen hat, wo die Inflation sehr stark ist, sodass man so eine balanciertere Allozierung über alle Asset Classes dann auch tatsächlich hinkriegt, sodass, wenn Inflation raufgeht, dass wir auch gute Rendite machen. Und natürlich geht man dann in Rohstoffe, in inflationsverbundene Papiere rein und versucht das natürlich auf diese Weise zu balancieren. Und das passiert gerade dann Mean Reverting Eigenschaft und damit auch gegen die Trends, ein Schritt gegen die Trends.
Das kann sich ja auch in einem Portfolio dann ganz gut ergänzen. Ja, wenn ich ein wirklich stark auf Trends bezogenes Investment habe und ein anderes, was eigentlich eher rebalanciert. Ja, das ist eine ganz gute Beimischung. Und was du gesagt hast, 60-40 Aktienrenten, dieser alte Mix, da gab es ja jetzt von Morgan Stanley auch schon eine recht laute Studie, die gesagt hat, ja, das neue 60-40 ist 60-20-20, nämlich nur noch 20% Anleihen und 20% Gold. Wobei 20% Gold, das ist schon eine Hausnummer für ein unproduktives Asset. Und ja, schreibt mir mal einen Kommentar unten drunter, ob 20% Gold für dich in einem Portfolio tatsächlich tragbar wäre. Niklas, Andreas, ich hätte noch lange mit euch sprechen können über Indexing, was Indizes ausmacht, wie sie berechnet werden und wo der Trend wohl hingeht. Vielleicht wirklich so bis zu dem kleinen Desktop, wo wir uns selber unseren ETF auf der Blockchain irgendwann designen können. Wir werden es sehen. Schreib mir gerne deine Eindrücke zu dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es gerne weiter. Gib uns Sterne, schreib uns eine Rezension. Und wenn du Anregungen hast, worauf wir demnächst mal hier im Podcast eingehen sollen, wen wir einladen sollen, dann schick uns gerne eine Mail an podcast@scalable.capital oder kontaktiere uns in den sozialen Netzwerken, beispielsweise Scalable Capital auf Instagram oder mich findest du dort unter @cbröhl. Für heute vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ihr beide euch auf den Weg gemacht habt aus London nach Berlin. Und deshalb heißt es jetzt Tschüss aus Berlin.